Zwei Dinge machen wir. Ich stelle euch ein paar Werkzeuge an die Hand oder ich gebe sie euch an die Hand. Sind ein paar Tools, ein paar Dinge, die ich für wichtig halte, die wir beachten müssen. Versuche wirklich da nicht zu tief zu gehen. Mit diesem Wissen, das wir im Alten Testament, im Studium des Alten Testaments, aber auch schon über vieles geredet haben und so, dass vieles euch nicht so ganz fremd sein wird. Und dann gebe ich euch den ersten groben Überblick über den Aufbau und den Botschafter der Offenbarung. Und dann, dass wir die Dinge schon mal diesen großen Blick vor Augen haben. Und dann können wir dann in die Einzelheiten gehen. Und immer wieder, wenn wir rausgehen, das Ganze nochmal schauen, wo passt das hinein und dann wieder hineingehen. So, das ist das Vorgehen oder mein Wunsch. Also, wir beginnen so. Schlag mal Kapitel 1 auf. Lass uns die ersten drei Verse schon mal lesen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das soll uns als Ausrichtung, als Grundlage für die Betrachtung der einzelnen Werkzeuge und der Gliederung sein. Aber das ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Das Buch der Offenbarung hat ein Anliegen zu offenbaren. Das ist Offenbarung Jesu Christi. Ich weiß nicht, welches Verständnis wir von der Offenbarung haben. Oft ist eine andere Beschreibung oder bezeichnen wir ja Apokalypse. Und dann hat man ja dieses auf dem Bild dieses Mystische, alles geht zugrunde, Feuer regnet vom Himmel und alles Mögliche, also diese Katastrophen vor Augen, ja. Und in erster Linie heißt Offenbarung Jesu Christi, es wird etwas offenbart. Offenbaren bedeutet enthüllen, offenlegen, den Vorhang wegziehen. Das ist das Prinzip der Offenbarung. Wenn Gott seinen Knechten eine Offenbarung gibt, dann kennen wir das doch von uns selbst. Okay, oh, ich habe eine Offenbarung, ich habe etwas über bestimmte Dinge erkannt. Ein Licht geht auf in diesem Sinne. Und das heißt, das ganze Buch hat ein Anliegen, zu erklären, zu offenbaren, offen zu legen, können wir es auch. Das ist das Grundanliegen. Und das ist mein erstes Werkzeug und Prüfkriterium. Bei all den Dingen, die ich höre und bei all den Dingen, die ich lese, enthüllt es mir oder verschleiert es? Gibt es mir mehr Licht in der Erkenntnis Jesu Christi? Oder bringt es mich mehr in die Dunkelheit und in eine Unwissenheit und in eine Panik über die Geschichte und Ereignisse und die Katastrophen? Das heißt, das Buch will so gelesen werden oder muss so gelesen werden oder bekommt dann die eigentliche Botschaft, wenn darin Jesus Christus dir und mir offenbart wird. Das ist das Anliegen für die Gemeinde. Und glaubt mir, dieses Anliegen hatte Johannes schon gehabt, als er den sieben Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Ihnen gilt doch die Botschaft genauso. Nennt man nur dieses Verständnis. Sie kriegen, ob das ein Rundschreiben war oder jeweils sieben Abschriften mal dahingestellt. Aber stell dir vor, die Gemeinde in Ephesus oder Smyrna und Pergamon und Laodicea und alle die anderen auch bekommen ein Schreiben und sie lesen und sagen, okay, keine Ahnung, hat mit uns nichts zu tun. Vor knapp 2000 Jahren, gell? Hat ja mit uns nichts zu tun, ist ja für irgendwann mal später, wir haben keinen Plan. Das sind ja, ich sag's so, von irgendwelchen amerikanischen Präsidenten haben wir keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung von Kanonen, von Chips und von Tattoos in diesen Barcodes. Was hat das mit uns zu tun? Der Grundcharakter der Offenbarung dieses Buches ist, der Gemeinde Jesu etwas deutlich zu machen, einen Einblick zu geben, zu offenbaren, zu erklären. Ich liebe dieses Bild, den Vorhang lüften. Da gibt es einen Trommelwirbel und alle sind übelst gespannt, weil die sitzen in den Reihen und da ist ein Vorhang. Stell dir vor, hier wäre ein Vorhang und ich bin nicht der, der dahinter steckt, sondern Christus. Und alle wollen seine Herrlichkeit sehen und alle wissen, sie ist da und es strahlt schon ein bisschen da durch dieses Loch, leuchtet ein bisschen da und die alle. Und dann kommt dieses Trommelwirbel, kommt dieser Moment und dann geht der Vorhang auf. Und dann muss man, oh. Ja, verstehe ich nicht. Oh nee, nichts für mich. Nicht heilsrelevant. Wisst ihr, wie oft ich das gehört habe, dass viele die Offenbarung nicht lesen, weil sie es so schwierig zu verstehen ist und weil manche sagen, oh, so viele Auslegungen, was ist die richtige? Und dann kommt noch das Beste, ist ja nicht heilsrelevant. Das ist, ja gut, dann tu es halt weg. Nicht heilsrelevant. Nur der Gedanke, dass Gott, dass Jesus sich die Mühe macht, Johannes diese Botschaft zu geben und zu sagen, aber weißt du was, das ist halt nicht heilsrelevant. Also wenn was nicht heilsrelevant, wenn was heilsrelevant ist, dann dieses Buch übrigens. Ganz genau. Zu beneiden. Freuen darf sich der. Glücklich preisen ist der. Wer? Schaut mal. Der liest. Und die hören, denn nicht alle können lesen, nicht alle haben die Möglichkeit zu lesen, aber alle werden es hören. Nun nebenbei, das heißt, da kam einer und sagt, ich lese euch die Offenbarung vor. Da kam ein Brief von Johannes. Und dann hat er sich hingestellt und fing an, die Offenbarung zu lesen. Und die anderen saßen alle da und hörten. Die hatten nicht alle nochmal so eine Schriftrolle da liegen. Sagen, okay, wir müssen mal verfolgen, ein paar Notizen machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Erste, was sie bekamen, da kam ein Bote und stand sich hin und ließ die Offenbarung am Stück. Das war ein Brief. Und sie hörten das am Stück. Glückselig, der es hört. Und aber jetzt das Entscheidende. Und die Worte der Weissagung. Hier gibt Gott uns eine Weissagung. Er gibt uns sein Plan, sein Willen uns. Also es ist eine Weisung. Eine Wegweisung, eine Hinweisung, eine Anweisung. Das ist eine Weissagung, die dir und mir gilt. Und darum heißt, zu beneiden ist der, der das liest oder der das hört. Warum? Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, der ist glückselig. Der ist zu beneiden, der darf sich wirklich freuen. Oder wir können das in der extremsten Form der Glückseligkeit übersetzen. Gerettet ist der. Denn das ist Seligkeit, Glückseligkeit. Gerettet ist der, der diese Worte hört, liest oder hört oder, und es sie bewahrt. Versteht ihr das? Bewahrt. Was bedeutet bewahren? Festhält. Nicht vergessen. Befolgen. Wir können auch sagen, tun. Schlagen wir mal Matthäus 28 kurz auf. Eine Hand, ein Lesezeichen, den könnt ihr jetzt für eine Weile da drin lassen. In der Offenbarung. Matthäus 28. Der große Lehr, der große Missions- und der große Taufbefehl. Oder wir können anders sagen, der Befehl, Jünger zu machen, Nachfolger Jesu. Und der beinhaltet Folgendes. Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu. Jetzt gibt es zwei Übersetzungen, aber beinhaltet das Gleiche. Alles zu bewahren oder bei anderen halten. Was sagt Jesus? Wer meine Gebote hält, der liebt mich. Und wer sagt, er liebt mich, der hält meine Gebote. Dieses Thema zieht sich durch die ganze Offenbarung durch. Derjenige, der ausharrt, der das Wort bewahrt, der die Gebote und das Zeugnis Jesu Christi bewahren. Die werden verfolgt, die leiden, aber die empfangen auch die Herrlichkeit. Der Auftrag ist bewahren oder halten. Bevor wir weitermachen, Das ist ein ganz spannendes Thema der Werke in der Offenbarung. So, wie wird man gerettet werden? Was glauben wir? Allein aus Glauben, gell? Welche Gebote meint Jesus, lehrt sie, macht sie zu Jüngern? Indem ihr sie tauft, das heißt, auf meinen Namen, sie gehören mir. Und dann eine Aufgabe. Jünger macht man, indem man sie tauft und indem man sie lehrt. Und was lehrt? Indem sie lehrt, was ich euch geboten habe. Was sind die Gebote Jesu? Was ist das Gebot Jesu? Was müssen wir bewahren? Lieben wen? Und Gott und den Nächsten. Das ist das Gebot. Hier geht es nicht. Und dann haltet das Gesetz. Hier gibt es eine Weisung. Und wenn man allein das verstanden hat und wenn man sagt, das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft, das ist etwas, die Offenbarung Jesu. Jesus sagt, glückselig, das, was ich jetzt euch sage, das müssen wir bewahren. Und dann wird das nicht im Gegensatz oder Widerspruch zu dem sein, was er gelehrt hat, als er auf der Erde wandelte. Allein das muss uns doch eine neue Perspektive geben, dieses Buch zu lesen. Was bedeutet es, das Wort Jesu zu bewahren? Welche Konflikte, welche Schwierigkeiten, welche Probleme, mit welchen Kämpfen? Was bedeutet bis zum Ende dieses zu bewahren? Das stellt uns die Offenbarung uns vor Augen. Aber das ist der Auftrag. Oder das ist glückselig, der es hört und dann sagt, ist nicht heilsrelevant. Glückselig, der es hört und sagt, ist mir zu schwierig zu verstehen. Glückselig, der es hört und sagt, es gibt so viele Meinungen darüber, ich habe keine Ahnung, ich lasse es lieber sein. Überleg mal, was es für eine Haltung ist, mit dem Wort Gottes umzugehen. Interessanterweise, bei allen anderen biblischen Büchern wird man sich nicht so trauen, das so zu sagen oder damit umzugehen, wie mit diesem Buch. Aber das gehört in den Kontext, in den Kanon, ist genauso Schrift und hat genauso diesen Anspruch, dass wir es bewahren. Jetzt geht man mit mir in Offenbarung 22. Vers 7. Und ich nehme Vers 6 noch mit hinein. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geist der Propheten, hat seinen Engeln gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Seht ihr das, was ich, kommt euch das bekannt vor? Das ist doch fast das Gleiche, was wir gerade gelesen haben in Kapitel 1, gell? Da haben wir wieder diesen Auftrag, dann haben wir wieder diese Sendung, dann haben wir diesen Zweck. Also, und jetzt, was bald geschehen muss. Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Jetzt schaut mal. Das ist die Klammer. Das ist die Klammer für dieses Buch. Es beginnt wie? Ich habe meine Weisung euch gesandt. Und glückselig ist der, der es bewahrt. Es beginnt so und nachdem, und dann wird das alles entfaltet. Bis Kapitel 3. Glückselig, wer es bis Kapitel 3 schafft. So die anderen sind nicht so glückselig, weil die müssen ja durch den ganzen Schnickschnack durch. Gell? So. Nein, so wichtig, dass wir das Grundkonzept, und das ist das erste Bild oder die erste große Klammer, die erste Vogelperspektive, die wir einnehmen. Wir müssen mit diesen beiden Aussagen wird etwas in die Klammer gesetzt. Das heißt, alles dazwischen gehört zusammen. Und hier heißt es, bevor die Offenbarung beginnt, glückselig, wer es liest und hört und dann das auch bewahrt. Und nachdem alles das entfaltet worden ist, durch die ganzen Kapitel, durch die ganze Verse, endet die Offenbarung wie? Also, habt ihr es gelesen und gehört? Ja, glückselig, wenn ihr es bewahrt. Und jetzt ganz einfache Frage, da muss man kein Gelehrter sein. Was bewahren? Ja, das, was da geschrieben war, oder? Und die Frage ist ja, wie viel davon? Ja, alles, was geschrieben ist. Denn diese Klammer kommt nicht zwischendrin. Sie kommt nicht nach Kapitel 3. Ich komme gleich dazu, warum man auf diese Idee kommt. Aber Ich hoffe, das ist das Erste und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das Wort selbst uns den Rahmen gibt und dir und mir sagt, was wir zu bewahren haben. Und das ist glückselig, der die Worte der Weissagung und jetzt nicht, es heißt nicht mehr, der liest und der hört. Warum? Die haben es jetzt gelesen und die haben es jetzt gehört. Versteht ihr das? Ist das kompliziert? Eigentlich einfach. Nur genau hinschauen. Was steht nicht da? Wo steht es da? So, jetzt wird die Klammer geschlossen und sagt, das ist deine Glückseligkeit. Das, was das. Und dann kommt natürlich die Warnung, und pass auf, wenn du da etwas wegtust, und pass auf, wenn du etwas dazu tust. Also, bewahren. Bewahren heißt immer, es wurde dir ja etwas gegeben. Nicht, hole, mach es. Sondern, bewahren heißt schützen. Bewahren heißt behalten. Wir haben keinen Schöpfungsauftrag, wir haben keinen, Entstehung, also wir können nur das haben, nur mit den Dingen umgehen, nur das bewahren, was uns gegeben ist. Versteht ihr das? So, das ist ein herrlicher Trost. Jesus sagt nicht, und jetzt hol dir das, was ich dir, oder erforsche, oder erarbeite dir das, und dann wirst du glückselig, sondern ich habe dir etwas jetzt gegeben, gell? Und die jetzt bewahren das. Ich habe immer dieses Bild aus meiner Kindheit. Vielleicht habe ich den einen oder anderen schon erzählt. Ich musste mir Brot kaufen gehen, das wisst ihr. Auch in Russland musste ich das tun. Ja, so mein Job. Ich liebe Brot, deswegen. Bis heute. Ich bin so ein verkappter Brotesser. Zu allem Brot. Fast allem. Mittlerweile verändere ich mich. Aber zu vielem ist mein Brot. Und das Brot war immer halb zur Hälfte dann schon aufgegessen, bis ich nach Hause kam. Es begann mit das Stück Kruste, die so lecker war, so frisch von der Bäckerei. Mama wird es nicht merken. Das wird sie auch nicht merken. Und dann gekommen, so. Geh, hol Neues. Dann hat mir, ich weiß gar nicht, wie viele Kopekis es waren. Wie viel? 14, gell? Also ich, so rum. 16 bei euch. Unterschiedliche Länder. Regionen. Auf jeden Fall. Und gerade im Sommer war es schwierig, weil ich nur in Unterhosen rumgelaufen bin. Also das ist ein Short-Tiki. Ich hatte 3 Paar für den ganzen Sommer. Blau. Und so, wohin damit? Und dann irgendwie, und dann auf der Weg war lang, weil sehr interessant. Viele Dinge konnte man auf dem Weg zu der Bäckerei erleben. Tote Schweine im Fluss und alles Mögliche. Und wie oft habe ich dieses verloren, was... Und dann kam ich bei der Bäckerei aus, Geld weg. Oh Mann, der Weg zurück war echt hart. Mama, das Geld ist weg. Oh, kein Brot. So. Und so, ich nach einer Weile, nach ein paar Ärger kriegen, habe ich gelernt, spätestens nach dem Moment, nach der Ablenkung, die mir widerfahren ist, kurz stehen zu bleiben und zu sagen, ist noch da. Oh, ich habe es noch. Kriegst du da rum und springst rum und oh, er ist da. Kein Ärger heute. Und weitergegangen. Und das ist so für mich bewahren. Meine Mama hat es mir anvertraut. Und ich hatte einen Auftrag, es dahin zu bringen, damit die Familie schönes Brot kriegt. Mein Auftrag war nicht, das Geld zu machen. Mein Auftrag war auch nicht, das Brot zu machen. Mein Auftrag ist das, was er mir gegeben hat, zum Ziel zu bringen. Das was. Und ich muss das bewahren. Aufpassen, dass ich es nicht verliere. Das ist das, was Jesus uns gibt. Er gibt uns eine Perspektive. Er gibt uns eine Perspektive und sagt, bewahrt es. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ich wiederhole mich zwar, aber jetzt in diesem Zusammenhang. Weil nichts so aussieht, wie es aussieht. Weil es alles anders scheint. Es hat die Gemeinde, du und ich, wir haben einen Blick. Und manchmal sieht das alles so katastrophal aus. Manchmal sieht es so aus, als ob alles zusammenbricht. Nicht nur diese Welt und nicht nur die Gemeinde, nicht nur dein Leben. Irgendwie scheint so, die Dämonen brechen ein, der Teufel bekommt die Überhand und alles und jeder andere regiert, nur nicht Christus. Und da ist die Frage und die Verheißung und der Glaube an die Schrift, wo es aber die Rede ist, dass er der Herr der Herren ist, der Herr der Herrscharen. Dass er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. dass er dieses Versprechen abgegeben hat. Und dann ist die Frage, ja, wo ist das, gell? Wenn wir die Sendschreiben durchgehen, dann ist die Lage katastrophal. Wenn wir weitergehen und die Posaunen und die Zorneschalen und all das, was wir uns anschauen, dann denkt man, das ist ja der Punkt, wo man dann mehr Aufmerksamkeit und mehr den Blick hat, ja, da ist einer am Regieren, nämlich das Tier und der Drache und der falsche Prophet und alle anderen, nicht Christus. Und die Gemeinde geht unter, der Glaube geht unter, wir gehen unter, wir werden verfolgt, wir werden geschmäht, wir sterben. Wo ist Christus? Wo ist die Verheißung? Der Blick, der natürliche Blick, man sieht etwas. Und das scheint nicht das zu sein, was wir eigentlich glauben. Und Jesus sagt, bewahre ich, Gemeinde, liebe Gemeinde, ich gebe euch mal einen Einblick. Ich gebe euch einen Blick mal hinter die Kulissen. Ich zeige euch mal, was die Welt nicht sehen kann. Ich offenbare euch das, was die Welt nicht sieht. Ich gebe euch eine Wahrheit, ich gebe euch eine Weisung. Ich sage euch, was eigentlich passiert. Und es ist nicht alles das so, wie es aussieht.
Es gibt nur eins bei bewahren, wenn man das definiert, Willi, das ist doch auch schützen.
Genau, genau. Also das ist ja, nicht verlieren.
Genau, nicht verlieren, das ist auch schützen. Und ich denke ein Stück weit, dass das auch mit zum Ausdruck kommt.
Perfekt. Und das... Ja,
er schützt uns.
Genau. Und die Gemeinde hat den Auftrag, die Säulen dieser Wahrheit zu sein und diese Wahrheit zu beschützen. Gegen Angriffe, gegen Verleumdung, gegen Irrlehre. Jetzt schaut mal, wie können wir aber etwas dann bewahren, beschützen, wenn ich sage, ist nicht relevant. Ich bin davon überzeugt. Jetzt merkt ihr, jetzt werde ich so, jetzt schlage ich Pflöcke ein. Das wird noch mir vor, dass ich zu viele Pflöcke einschlage. Ich bin davon überzeugt, dass die wichtigsten Wahrheiten, die grundlegendsten Wahrheiten, die heilsentscheidendsten Wahrheiten vom Teufel so dargestellt und so angegriffen werden und so verdreht werden, dass die Gemeinde an den Punkt kommt, sagt, diese Wahrheiten behandeln wir nicht. Die spalten die Gemeinde, die schaffen Unfrieden, das ist nicht gut für uns. Er schafft, die Souveränität Gottes so ins Licht zu stellen, dass die Christen diese Wahrheit nicht lieben. Er schafft, dass die Göttlichkeit Jesu so in ein Licht gestellt, dass die Christen diese Wahrheit nicht lieben. Er schafft, dass die Endzeit so in ein Licht dargestellt wird, dass die Christen sie nicht mehr lieben. Warum? Warum sind diese Themen umfochten? Warum kämpfe ich permanent mit diesen Themen, wenn ich die Souveränität Gottes lehre? Warum werde ich so viel da angegriffen? Warum werde ich angegriffen, wenn ich die Endzeit lehre? Und ich sage, hier geht es nicht in erster Linie, dass der eine sagt, das gefällt mir nicht. Hier ist ein Feind am Werk, weil er weiß, was das ist. Er weiß, was das auslöst. Er weiß, was für eine Weisung und was für eine Kraft dahinter ist. Und er gibt alles, um das so zu verdrehen, dass selbst die Christen sagen, ist nicht heilsrelevant. Müssen wir nicht machen. Weil müssen wir uns nicht beschäftigen. Das wird uns nur trennen. Und das, darum, dieses Schützen, absolut, Andreas, das ist unsere Aufgabe, das ein für alle Mal anvertraute Gut, Paulus sagt zu Timotheus, zu bewahren. Und dann sagt er, lehre zur Zeit und zur Unzeit, auch wenn es dir nicht gefällt, lehre, weise, ermahne, lehre das Wort, das anvertraute Gut. Und wir haben uns, Jesus gibt uns hier nicht nur in der Offenbarung, aber wir sind jetzt in diesem Buch, eine herrliche Anweisung, ein herrliches Gut. Und deine und meine Aufgabe ist, es zu bewahren und jetzt alles zu bewahren. Alles. Und nichts wegzutun. Momentan ist für mich eher die Gefahr, dass wir Dinge wegtun. Und das, weil wir halt entweder ist unbequem oder passt nicht, wie auch immer. Es ist einfacher, es wegzutun. Es besteht aber auch die Gefahr, natürlich Dinge da einfach hineinzulegen. Aber so, das ist, wo ich denke, wir müssen einfach mit dieser Haltung und ich werde bewusst jetzt in dieser Einleitung und nicht über Positionen reden. Ich werde nicht über den Dispensationalismus reden, ich werde nicht über den Arminianismus reden. Das wird nicht mein Thema sein. Wenn es notwendig, werde ich diese kurz ansprechen. Aber das ist jetzt, ich werde auch, ja, ihr merkt vielleicht nach und nach, wo ich stehe selbst, aber ich möchte, dass ihr vom Wort Gottes eine Ausrichtung bekommt und eine Grundhaltung sagt, okay, so will ich an das herangehen. Und das ist jetzt nicht eine Tradition, eine Position, sondern ein Vers und noch ein Vers. Und das muss für euch, das muss euch genügen. Und das nicht dann heißt, okay, der Wille hat gelehrt und der eine sagt, er ist voll blöd und der andere sagt, er ist voll gut. Sondern das heißt, in der Offenbarung 1, Vers 3 heißt bewahren und am Ende Kapitel 22 heißt auch bewahren. Mir scheint so, ich muss alles bewahren. Es gilt alles mir und ich kann da nichts wegtun. So, das ist diese Grundhaltung. Ich denke, die, das ist wirklich, ich hoffe, ihr spürt, wie wichtig mir das ist. Dass wir nicht in diese Gefahr kommen, etwas zu verlieren. Also bleibt immer wieder stehen, auch wenn ihr dann anfangt zu spielen und Dinge entdeckt, auch wenn es mal hässlich und eklig ist und danach guckt, oh, ist noch da, ist noch da. Habe ich es noch da? Immer wieder bleiben wir stehen. Es braucht solche Zeiten. Es braucht Zeiten in unserem Glaubensleben, wo wir immer innehalten und sagen, wie wertvoll ist noch mein Jesus Christus mir? Wie lieb habe ich ihn noch? Wie sehr ist er mir wichtig in meinem Leben? Habe ich meinen Glauben immer noch fest? Oder habe mich das abgelenkt? Bin ich da vielleicht, hier habe ich dann vielleicht schon mich überreden lassen? Bin ich da weich geworden? Bin ich da? Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist ein Gebot Christi, oder? Also, darum mache ich das hier, was ich hier mache. Das ist mein Auftrag. Lehrt sie zu bewahren, was Jesus geboten hat. Das ist eins der Gebote. Also, das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, was Jesus offenbart, das ist das Anliegen. Wir kommen mit einer Glaubenshaltung. Wenn Jesus das uns offenbart, dann wird es auch uns zeigen. Offenbarung zu lesen, braucht es Glauben. Nicht in erster Linie Kenntnis der Kultur, Kenntnis der Sprache, von Griechisch oder Hebräisch. In erster Linie braucht es Glauben. Denn allein aus Glauben durch Glauben leben wir. Und die Bibel lesen wir glaubend. Denn die Bibel ist an Gläubige geschrieben. Ein Ungläubiger nimmt es nicht an. Der Gläubige nimmt es an. Also wir lesen die Offenbarung glaubend, dass Gott sich uns offenbart dadurch. Er uns ein Geheimnis enthüllt. Er uns das Geheimnis deutlich zu erkennen gibt. Mit dieser Haltung komme ich. Jesus will mir etwas sagen. Er will mir etwas zeigen. Und dann schaut mal. Er sagt, glückselig, die das bewahren. Warum? Weil die Zeit nahe ist. Und dann fängt schon an, ja, wie nahe? Das passt ja gar nicht. So ähnlich wie Paulus sagt, oder in den Briefen, wenn wir permanent davon lesen, gell, so die Wachsamkeit, die Ankunft des Herrn Jesus ist doch nahe. Und wir gucken zurück und sagen, hey, so viele hunderte Jahre vergehen, wo ist dieses nahe? Es scheint so, dass ihr nahe anders ist wie unser nahe. Dass ihr bald eine andere Zeitform hat wie unsere bald, gell? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, Deutung. Aber eine ist zu sagen, ja gut, dieses Nahe ist einfach ein anderes Nahe. Und ich möchte euch einen anderen Vorschlag geben. Das heißt, wenn das, was in diesem Buch geschrieben ist und Jesus am Anfang ihn sagt, bewahrt, denn das, was ihr da jetzt liest, wird für euch echt notwendig sein, weil es ist echt nahe, was jetzt passiert. Es ist wichtig, dass ihr es bewahrt. Denn jetzt, das, was ich beschreibe, es kommt bald. Dann redet er nicht von seiner Wiederkunft, sondern von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben sind. Wann haben sie dann spätestens angefangen? Was könnte... Wann könnten sie es angefangen haben, diese Dinge sich zu erfüllen? Als der Bote kam und sagte, ich habe einen Brief für euch. So, Ephesus, Jesus hat euch Folgendes was zu sagen. Ich lese vor. Und wisst ihr was, bewahrt es, denn es geht gleich los. Okay. Dieses Nahe ist nicht... Ja, wir leben jetzt, dann waren 2000 Jahre, die Zeit der Gnade, dann ist sie vorbei und dann geht's los. Und das, was da beschrieben wird, vor allem auf Kapitel 4, das ist dann das Eigentliche. Das sind wir, wie gesagt, nicht da, aber dann beginnt. Und dieses Bald, schalten wir mit Daniel auf. Daniel Kapitel 12. Was macht das mit euch? Die haben noch nicht mal losgelegt. Daniel Kapitel 12, ab Vers 4. Oder Vers 4. Ein gutes Buch, Daniel, gell? Ist ungefähr die gleiche Kategorie. Genauso missverstanden übrigens wie auch die Offenbarung. Vers 4. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Was ist der Auftrag? Daniel, versiegel diese Worte, halte die Worte geheim. Bis zur Zeit des Endes. Da war er schon längst tot. Also Daniel sollte das, was er geschaut hat, die Visionen, die er geschaut hat, sollte aufschreiben. Und er soll es versiegeln. Warum? Der sagt, weil der Engel ihm sagt, jetzt ist noch nicht die Zeit, es zu erkennen. Dann, wenn das Ende beginnt, dann wird sich Erkenntnis stückweise mehren und mehr werden und mehr werden. Darf ich euch fragen, wann begann das Ende? Oder denkst du, es beginnt erst? Als die Zeit erfüllt war, am Ende der Tage, in der letzten Zeit. Auf welche Zeit weissagte Daniel? Entschuldigung, kein Exkurs. Daniel prophezeit bis zu der Zeit des Kommens des Messias. Und mit dem Kommen des Messias erfüllt sich. Und mit dem Kommen des Messias beginnt die Endzeit. Und wisst ihr, wie lange wir schon in der Endzeit leben? Schon sehr lang. Darum haben wir gute Hoffnung, dass es nicht mehr lang geht. Denn wir sind schon sehr lang damit unterwegs. Und wir sind besser dran als viele, weil wir näher dran sind. Ja, also das, aber der Punkt ist, jetzt habt ihr eine Idee ungefähr, was war der Zeitraum zwischen Daniels Prophetie und der Erfüllung, als der Gesalbte ausgerottet wird, zum Beispiel nach Daniel Kapitel 9, als das Kommen des Messias. Was für ein Zeitraum haben wir da? Circa 500 Jahre. Kurz oder lang? Je nachdem, gell? Wie viel ist zwischen Johannes und heute? Also 500 plus 500 plus 500 plus 500 ungefähr, gell? Bisschen mehr, oder? Jetzt Offenbarung 22. Vers 10. Und er spricht zu mir. Versiegle nicht die Worte der Weisungen dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Komisch, gell? Daniel schreibt und dann heißt es 500 Jahre, du, das ist eine lange Zeit, nicht versiegeln, weil das ist noch nicht so weit. Und hier sind knapp 2000 Jahre und dann heißt versiegeln nicht, denn die Zeit ist nahe. Also wenn man nach dieser Logik geht, dann passt es irgendwas nicht. Der Punkt ist der. Was Johannes schreibt, ist nicht auf die Zukunft in der Ferne, dass erst in mehr als 2000 Jahren stattfinden soll, sondern das, was er schreibt, beginnt in dem Moment oder in der Zeit oder findet schon das statt, in der die Gemeinde, die Ephesus und Smyrna und Pergamon und Sardes, die das empfängt. Das heißt, das, was wir da haben, ist nicht einfach nur in der Zukunft, sondern es ist auch schon längst angebrochen. Oder andersrum, wisst ihr, wir stecken da mittendrin. Und ich bin davon überzeugt, wiederum der nächste Pflock, dass die verschiedenen Auslegungsmodelle und nicht wenige von ihnen Irrwege sind, die uns eine Brille aufsetzen, die einfach uns unmöglich zu machen, das zu erkennen, was da eigentlich da steht. Darf ich so sagen, da schielt man. So. Und dann verschiebt sich alles. Das dann dahin und so. Man kann nicht gescheit, man kann nicht klar sehen. Es gibt keinen Fokus da, sondern das ist alles. Und das ist eine der Verführungen. Das von warnte Jesus übrigens auch. Und ich glaube, dass nicht wenige von diesen Lehren und Konzepten und Überzeugungen uns mehr verschleiern, als dass sie uns das offenbaren. Uns mehr in Unsicherheit und Unwissenheit führen, als dass sie uns Klarheit geben, nämlich was wir zu bewahren haben. Denn hier geht es wirklich in dem Buch genauso um Glaubensgehorsam. Und hier wird die Gemeinde herausgefordert, die in dieser Welt Jesus treu zu bleiben, bis zum Ende. Und wenn ich das aber wegschiebe, wo soll ich denn treu bleiben? Und liebe Geschwister, es gibt kaum ein Buch, das uns so direkt in dein und mein Leben heute hier so hineinspricht und so ausrichtet, was bedeutet das für Jesus zu leiden? Im Angesicht der politischen, der wirtschaftlichen, der geografischen, der religiösen, der dämonischen Verwandlung in dieser Welt, im Angesicht des Leidens, gibt es kein Buch, das so viel Trost uns geben kann. Mir ist das jetzt letzte Woche, bei der Beerdigung eines lieben Bruders, nochmal so klar geworden. 54 Jahre, an Krebs gestorben. Er ist der glückseligste momentan unter uns. Und er darf das alles schauen. Und er hat überwunden. Bewahrt den Glauben bis zum Ende. Und dieses Buch in dem Moment war für mich so ein Trost. Wenn nichts vermochte mir so viel Trost im Angesicht dieser Hässlichkeit, Brutalität und des Leides, des Todes, eine Hoffnung zu haben. Dass das, was in diesem Buch steht, das will ich nicht verlieren. Und das muss die Gemeinde bewahren. Wirklich, sonst wird sie hadern. Sonst wird jeder von euch mit eurem Schicksal hadern. Warum passiert es mir? Warum ich und immer alles und irgendwie scheint mir alle gegen mich und ich der Armste und der Elendste und. Wenn wir keine Perspektive haben, keine Weisung, warum Jesus diese Dinge tut und warum sie in unserem Leben passieren, dann werden wir verzweifeln, dann werden wir verbittert. Dann verlieren wir Hoffnung. Dieses Buch offenbart uns diese herrliche Wahrheit, was es bedeutet, dass Christus der Herr der Allmächtige ist. Also, Johannes soll nicht versiegeln. Warum? Weil das, was kommt, nicht 500 Jahre dauern wird, geschweige 2000 Jahre. Versteht ihr meine Argumentation? Wenn bei Daniel die 500 Jahre lange Zeit zur Versiegelung notwendig waren und bei Johannes sagt der Engel bewusst nicht versiegeln, dann heißt, jetzt geht's los. Dann bekommt der Inhalt nochmal eine andere Bedeutung. Das heißt, ich werde damit nochmal anders umgehen. Das ist eins der Weichenstellungen, die ich euch geben werde. Ich belasse es dabei. Also, was ich damit sagen will, dazu komme ich aber noch, dass das Studium der Offenbarung, oder andersrum, in welche Schule muss ich gehen, um die Fremdsprache der Offenbarung zu lernen? Das gibt keine bessere Antwort. Und was glaubt ihr, welches Lehrbuch Jesus nehmen würde? Doch, das Alte Testament. Der sagt, okay, du willst die Sprache verstehen. Ja. Also, dann würde er sein Lehrwerk hinlegen, sagt, dann lass uns mal dieses Buch lernen. Und dann würde er dir das Alte Testament beibringen. Er würde dir die Sprache des Alten Testaments dir beibringen. Und wenn du sie dann verstehst, beginnst du die Sprache der Offenbarung zu verstehen. Darum liebe ich das Alte Testament so sehr. Und je mehr ich in dem bin, bei mir ist es so, dann lese ich und denke, das ist ja das, was in der Offenbarung steht. Und dann lese ich, oh, das ist ja das, was dann in der Offenbarung steht. Und dann lese ich das, ja tatsächlich, das ist ja das Gleiche, was in der Offenbarung steht. Und viele Dinge machen erst Sinn in der Offenbarung, wenn ich sie im Alten Testament verstanden habe. Darum ist es eigentlich so notwendig, dass wir so fest und gegründet sind im Alten Testament. Da ist die, ist der Schlüssel zu der Sprache, die ganzen Bilder, die ganzen Umschreibungen. Wenn es darum geht um den Leuchter und im und wenn es darum geht um den Tempel und wenn es darum geht um die Bilder, das Tier, das aus dem Meer herausgeht, das ist verankert in dem Alten Testament, in den Propheten und in Mose und in den Psalmen. Ja, das ist, also da lernen wir die Sprache kennen. Und ich meine jetzt damit nicht Hebräisch. Ja, so herrlich es auch ist. Ja, das ist schon schön. Ich meine damit die Sprache der Bibel, dass wir sie da kennenlernen. Ich gebe noch eine Stelle euch. Ich sage mal Offenbarung 10. Das ist für mich eine Hammerstelle. 10, Vers 7. Ich freue mich, wenn wir jetzt diesen Abschnitt dann anschauen, Johannes empfängt eine Buchrolle. Allein das ist ein Bild verankert im Alten Testament. Auch da gibt es schon mal eine Buchrolle, die ein Prophet nehmen und essen muss und was ist in seinem Bauch. Das heißt, wenn wir das nicht verstanden haben, dann würden wir das hier auch nicht verstehen. Und dann Vers 5, Kapitel 10. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet. Also, Johannes bekommt die Weisung vom Engel und sagt, wenn der siebte Engel posaunt, dann wird danach keine Zeit mehr sein, keine Frist mehr sein. Es gibt dann nicht nochmal einen Aufschub, es gibt dann nicht nochmal eine Zeitspanne, es gibt danach nicht nochmal eine Periode, ein Zeitalter. Dann ist vorbei. Könnt ihr das sehen im Text? Es ist wichtig und grundlegend. Das heißt, was ist für uns wichtig zu verstehen? Wer ist und wann posaunt der siebte Engel? Gell? Denn wenn der siebte Engel posaunt, dann war es das. Also, ich will gerne diese Posaune hören bei dem Schall der Posaune. Bei dem Erzengel, von dem Paulus davon spricht. Wenn er posaunen wird, da werden Dinge passieren, gell? Ich hoffe, dann klingelt es bei euch in all diesen Stellen, Thessalonicher, Korinther und all die, die kommen. Wir werden sie im Einzelnen betrachten, wenn wir diese Stelle uns anschauen. Aber das ist das. Jetzt guck mal, wird das Geheimnis Gottes vollendet? Wichtig, es ist ein Geheimnis. Und ein Geheimnis muss offenbart werden. Das heißt, das, um was es hier geht, das, was Gott tut, und wenn der letzte Engel posaunet, dann wird Gott etwas fertigstellen, vollenden, abschließen. Das, was er geplant hat, dieses Geheimnis wird dann fertig auf eine Herrlichkeit dastehen. Wann wird das sein? Bei dem letzten Engel der Posaune. Und jetzt ist die Frage, was ist das Geheimnis? Wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Das ist ja das Evangelium. Das kennen wir doch als gute Botschaft, oder? Wem hat Gott die gute Botschaft verkündigt? Seinen Knechten und Propheten. Was glaubt ihr, was das hier ist? Das Alte Testament. Andersrum. Was erfüllt sich in der Offenbarung? Das Alte Testament. Das, was Gott den Propheten erzählt hat und verkündigt hat, die gute Botschaft. Ich greife schon ein bisschen voraus. Um wen geht es in der gute Botschaft? Was ist die gute Botschaft? Warum ist sie gut für dich und für mich? Die Erlösung allein aus Glauben, nicht aus Werken, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Wenn du das Alte Testament liest und das da nicht siehst, dann hast du es noch nicht verstanden. Aber wenn du es verstanden hast, das ist schon mal grundlegend, dann hast du verstanden oder dann weißt du, dass das, was dann am Ende alles geschieht, die Erfüllung von dem ist. Und Johannes sagt oder bekommt gesagt und schreibt uns auf, dann, wenn der letzte Engel posaunt hat, dann kommt nicht nochmal ein Zeitraum oder noch irgendwas, sondern dann ist das, was das Alte Testament verheißen hat, wird vollendet sein, fertiggestellt. So, was ist also nochmal wichtig zum Verstehen der Offenbarung? Das Verständnis des Alten Testaments. Wie muss ich das Alte Testament verstehen? Als Evangelium. Das ist ein wesentliches Schlüssel. Wenn ich aber das Alte Testament so einteile, dass es eigentlich mit der Gemeinde nicht viel zu tun hat, sondern eher Israel. Und es gibt ein paar Verheißungen, Glück, dass wir ein paar auf uns anwenden können. Wenn es im Alten Testament so ein paar Stellen gibt, die wir doch auf uns übertragen können, aber eigentlich geht es ja gar nicht um uns, da geht es um die Geschichte Israels. Wo ist dann das Evangelium? Das heißt, wenn ich selbst anfange, im Alten Testament große Teile wegzuschieben und sie wegzutun und jemand anders und einem Zeitalter und einem anderen Halsordnung und wegzutun, und dann bleibt ja auch nicht viel übrig übrigens für mich. Das ist immer die Schwierigkeit, wo es sagt, ja, was kann ich dann für mich anwenden? Ja, alles. Ja, wie? Weil in Christus wir jeden geistlichen Segen haben. Jeden. Und Mitteilhabe an den Bündnissen und Mitteilhabe an den Verheißungen. So, das Problem ist, wir tun im Alten Testament so viel weg und dann bleibt nicht viel übrig. Dann gehen wir ins Neue Testament und dann stehen wir da und verstehen es nicht. Ja, warum? Weil wir so viel weggetan haben. Und dann gehen wir noch in die Offenbarung, was ja noch schwieriger zu verstehen ist. Und wisst ihr, was wir noch tun? Wir tun da auch noch eine mehr weg. Und dann bleibt nur noch ein bisschen da und dann sagen wir, verstehe ich es nicht. Kein Wunder, weil wir uns jeden Deutungsrahmen, weil wir unser Wörterbuch Haufen Seiten rausgerissen haben, weggetan haben, uns ein paar rausgepickt haben und hoffen, mit denen klarzukommen. Unser Sprachwortschatz ist dann sehr begrenzt. Ich liebe diese Stelle. Wisst ihr, was als ich diese Stelle gesehen habe, was meine intensivste Forschung dann war? Was wollte ich unbedingt wissen? Wann blast der siebte Engel? Wo finde ich den? Das war für mich entscheidend. Und übrigens, ich musste nur nicht viel weiter suchen. Kapitel 11, Vers 15, auf einmal fand ich ihn. Das kommen wir dazu. Das ist jetzt nicht unser Thema, sondern dann gucken wir uns dann das mal gemeinsam an. Okay, jetzt der nächste Punkt. Auch den möchte ich wirklich kurz abhandeln. Die Bibel, erstens, die Bibel ist gegeben zur Offenbarung und nicht zu verschlüsseln. Das ist mein erster Punkt gewesen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen euch da hineinnehmen. Zweitens, geistliche Wahrheiten. Die Bibel stellt geistliche Wahrheiten in Gleichnissen und Bilder. Offenbarung Kapitel 1. Die Offenbarung stellt biblische Wahrheiten und geistliche Wahrheiten in Gleichnissen und Bildern. Darum heißt übrigens Geheimnis. Denn ein Bild, wie gesagt, das Bild von Picasso haben wir uns in der Klasse, ich weiß nicht wie viele waren, 25 bis 30, ich vermute, 30 verschiedene Deutungen gab es. So viele wie Deuter gibt es auch verschiedene vom Bild. Weil jeder das sehen will. Der eine mag Blumen, sieht nur die Blume. Der andere mag Gelb, sieht Gelb. Der andere ist farbenblind, sagt, das ist hässlich, ist nur grau, keine Ahnung. Je nachdem, Beschaffenheit. Geistliche Wahrheiten in geistlichen Bildern. Ich will es andersrum deutlich machen oder versuchen zu erklären. Es sind himmlische Wahrheiten in irdischen Bildern. Himmlische Wahrheiten in irdischen Bildern. Wenn wir, was ich damit meine und warum ich das kurz erwähne, ist Folgendes. Es gibt sozusagen eine starke Diskussion, wie man mit diesem Buch umgeht. Und ein Großteil der Christen sagt, wir müssen das wörtlich nehmen. Was ich übrigens auch sage. Nun meine ich etwas anderes damit. Einer der häufigsten Vorwürfe, die man mir macht bei der Auslegung der Schriften und nicht der Offenbarung, ist, du vergeistlichst alles. Und dann bist du Allegorie. Ja? Und dann ins Willkürliche. So, wer hat dann eine Kontrolle darüber? Wer hat die Deutungshoheit? Schwierig, gell? So, wer hat das Sagen? Wer sagt, was es wirklich bedeutet? Ja, das ist entscheidend. Aber dann sagt man, nein, die Bibel müssen wir wörtlich auslegen. Schwierigkeit dabei ist, dass dieses Buch, der Offenbarung, Bilder sind. Es wird permanent gezeigt. Es sind permanent Bilder vor Augen gemalt. Geistliche Bilder vor Augen gemalt. In irdischen Bildern, also Symbolen und Sprache, die du und ich eigentlich so kennen. Wer war von euch schon mal im Himmel? Keiner. Ich hoffe bald, gell? Jetzt, okay, keiner war im Himmel. Jetzt stell dir vor, Johannes war im Himmel. Paulus übrigens auch. Jesus auch. War im Himmel. Johannes war im Himmel. Kommt auf die Erde. Und jetzt muss er der Gemeinde was sagen, was er gesehen hat. Viel Spaß. Wie erklärt es? Wie sagt er, ach übrigens, ich habe Gottes Thron gesehen. Ich habe Gott geschaut. Ja, wie war er? Wie kann ich es dir erklären? Wie oft geht es uns so, dass wir geistliche Wahrheit, wie uns fehlen die Worte, oder? Das, was, wenn wir von Gott Licht bekommen, Klarheit, Weisung, Glauben, ja, erklär das mal. Und dann ringen wir nach Worten. Das ist mein größtes Problem. Dass das, was da oben ist, wie kriege ich es da raus? Mit welchen Bildern, mit welchen Worten? Wie kann ich es euch nahe bringen, damit ihr versteht, was ich meine? Dann überlege ich mir. Ich mache ein Beispiel. Ich illustriere euch es. Ich erkläre es euch. Das ist das, was meine Aufgabe ist. Dann suche ich, was finde ich in deiner Lebenswelt, in deinem Umfeld, was diese Wahrheit ähnlich kommt oder entspricht und an dem ich das illustrieren kann. Oder? Und wenn ich es schaffe, manchmal gelingt es, manchmal nicht, dass ich wirklich deine Lebenswelt treffe und deine Empfindungen damit und diese Wahrheit, dann sage ich so, oh, dann ist das so, dann geht das Licht auf. Das ist die große Herausforderung. Jetzt ist Johannes im Himmel, sieht die himmlischen Dinge, sieht die geistliche Welt, die hinter all dem Sichtbaren steckt. Und jetzt erklär mal uns, was da passiert. Was muss er tun? Er gebraucht natürlich was? Dinge aus deiner und meiner, beziehungsweise in dem Fall aus der Lebenswelt, die ihm bekannt war, oder? Und nicht nur er gebraucht sie, sondern ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es ist nicht so, dass Johannes gedacht hat, Mensch, wie beschreibe ich Gott? Ich habe eine Idee. Ein Diamant ist herrlich, vielschichtig. In ihm spiegelt sich das Licht in herrlichsten Farben. Oh, ich habe Gott in seiner ganzen Schönheit und Kostbarkeit gesehen. Am liebsten beschreibe ich es mit dir als Diamant, der in all seinen Facetten so zahlreich und herrlich war. Das ist eine gute Umschreibung. Und Gott sagt, okay, Johannes, das war eine gute Idee, schreib mal auf. Und er sagt, hey, Mensch, ist mir gut eingefallen. Und dann sagt er, ja, aber wie beschreibe ich Gottes Gnade? Mensch, deine großartige, herrliche, wunderschöne, umfassende, alles abdeckende Gnade. Wenn ich so darüber nachdenke, denke ich an einen Regenbogen. Weil da sind so viele schöne Farben und das umschließt die ganze Erde. Und Gott sagt, Gott, hey Mensch, Johannes, ich bin gar nicht drauf gekommen, das ist auch eine gute Idee. Du bist aber kreativ heute. Und Johannes schreit. Ich sah Und wie beschreibe ich die Menschen, die vor Gott sichtbar sind, dass er jeden sieht und alles sieht? Wie mache ich das? Ja, guck mal, diese Menschenschar wie Meer, so viele. Und kristallklar, durchsichtig, Gott sieht alles. Oh, das ist ein gutes Bild. Und schreibt es auf. Woher hat er das? Wer sagt ihm? Weißt du, wie du mich beschreiben kannst? Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wisst ihr, warum Gott einen Diamanten geschaffen hat? Wisst ihr, warum er einen Regenbogen gemacht hat? Wisst ihr, warum er das Meer gemacht hat? Wisst ihr, warum Gott all diese irdischen, sichtbaren Dinge gemacht hat? Warum? Als Abglanz seiner Herrlichkeit. Damit du und ich wenigstens einen kleinen Schimmer bekommen, wie Gott ist. Wenigstens ein bisschen. Es ist die Kreativität Gottes. Er schuf die sichtbare Welt, um uns die unsichtbare Welt zu zeigen. Warum macht er einen Tempel? Warum macht er einen siebenarmigen Leuchter? Warum die Schaubrote? Warum die Bundeslade? Warum die Stiftshütte? Warum all das? Warum ein Opfer? Warum? Um damit wir etwas erleben, greifen, spüren, sehen, schmecken, riechen. Und dann sagt er, so wie. Und dann sagst du, ach so. Und du kannst auf einmal über und durch die irdischen sichtbaren Dinge in eine geistliche, unsichtbare Dimension hineinstoßen. Und ich mag nicht, wenn dann Autoren schreiben, ja, Johannes gebraucht die Sprache von Daniel. Johannes greift zurück auf Jesaja. Johannes greift zurück auf Zacharia. Ihm war das ja bekannt. Nein, 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 nein. Gott sagt, Johannes, schreib das. Und das ist das Gleiche, was Zacharia gesehen hat. Das ist das Gleiche, was Jesaja geschrieben hat. Was der gleiche Gott die inspiriert und den inspiriert. Nicht, Johannes hat nicht überlegt, wie könnte ich das am besten deutlich machen. Gott sagt, gib ihnen dieses Bild. Ich zeige dir etwas. Nur als Beispiel, Offenbarung 12, ohne auszulegen. Das ist jetzt, wir machen nur einen Überblick. Offenbarung 12. Was ist in Offenbarung 12? Die Frau, die schwanger ist und ein Kind gebiert und der Drache das Kind fressen will, gell? Allein das habe ich gesehen. Oh, Backe. Dann haben all meine Vorstellungen von Drachen vor meinem Gesicht. Heute sind sie ja so niedlich durch die Zeichentrickfilme und so. Schaut mal, Kapitel 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Und ein großes Zeichen. Was hat Johannes gesehen? Er steht da und er sieht sozusagen die Geschichte, die da abläuft, oder er sieht ein Zeichen. Darf ich es anders übersetzen? Und auf einmal wurde ihm vor seinen Augen ein großes Bild gemalt. Und was hat er gesehen? Auf einmal sieht er eine schwangere Frau mit Sternen bekleidet und all das. Und er sagt, da kommt ein Drache und das, wie der aussieht. Und Johannes schaut dieses Bild an. Gott malt ihm ein Bild. Er nimmt einen Drachen, er nimmt eine Frau, schwanger. Er gebraucht diese Dinge, auf die wir, mit denen du und ich was anfangen können. Zumindest etwas. Um dir und mir geistliche Wahrheit. Und das wiederholt sich permanent. Und ein Zeichen, und ein Zeichen. Und ich sah ein anderes Zeichen. Und ich sah. Das heißt, die Offenbarung muss geschaut werden. Gesehen werden. Man muss sich Bilder anschauen. Und dann muss man lernen, Bildbetrachtungen zu machen. Damit man aber nicht irgendetwas da hineinlegt und etwas nicht hineinlegt, wie auch immer, brauchen wir einen Deutungshorizont. Wir brauchen einen, der daneben sitzt und sagt, ich habe mir das gedacht, als ich das schrieb. Und das ist das Herrliche. Wisst ihr, was die Offenbarung letztendlich ist? In ähnlicher Gattung ist wie die Gleichnisse Jesu in Matthäus Evangelium oder in anderen. Mögt ihr die Gleichnisse? Eigentlich so einfach, gell? So easy. Da ist ein Acker, da ist ein Seemann, da ist halt so einfach. Und doch so schwer, oder? Und Jesus erzählt die Gleichnisse und die Jünger sagen, Jesus, wieso redest du in Gleichnissen? Wir haben keine Ahnung, was du damit meinst. Wir kennen einen Acker, wir verstehen einen Sämann-Prozess. Wir wissen, dass der Samen da, da und da. Warum erzählst du das im Gleichnis? Wieso sagst du nicht klar und offen heraus? Und Jesus sagt, es ist ein Geheimnis. Euch ist es gegeben, ihnen nicht. Diese Art der Offenbarung in Gleichnis und Bildern verschleiert. Das heißt, es offenbart etwas, es wird uns etwas gesagt, aber in Art und Weise, dass nicht jeder es versteht, sondern dem es. Welche Formulierung tat permanent in der Offenbarung in Sendschreiben auf, die dazu wichtig ist? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nur bis Kapitel 4. Entschuldigung, das ist Kapitel 3. Ja? Wer Ohren hat, der höre. Was meint Jesus, als er das sagt? Wer Ohren hat, der höre. Ja, jeder hat Ohren, bis halt vielleicht. Zum Zuhören. Oder wir können andersrum, wem es gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, der hör genau hin. Der gib Acht. Der bewahre, was er hört. Schütze es. Behalte das, was ihm gegeben ist. Wem Gott es gibt, einen Einblick in diese Dinge zu bekommen. Nur nebenbei, und das sage ich das bei jeder Gelegenheit, die Gleichnisse, Jesu ist ein Gericht an seinem Volk und nicht eine super Illustration zum besseren Verständnis. Es verschleiert die Wahrheit. Nicht erzähl von deiner Arbeit und dann können sie es besser verstehen. Also wie an der Drechslermaschine und so ist bei Jesus. Wie in unserem Rentensystem, so ist bei Jesus. Nein, das ist nicht die Predigt. Das ist nicht die Art der Verkündigung, zu der wir berufen worden sind. Also, geistliche Wahrheiten in geistlichen Bildern. Ich will diesen Punkt kurz zu Ende führen in ein, zwei, drei Gedanken und dann gehen wir in die Pause, in die nächste. Folgende, schaut mal. Das könnt ihr nachhören, okay? Das werde ich jetzt deswegen nur ein paar Bröckchen euch hinlegen. Jesus sagt, als Jesus davon spricht, er ist das Brot des Lebens, er ist das wahre Manna. Da gab es ein buchstäbliches Manna, er ist das wahre Manna. Sie haben es nicht verstanden. Dann sagt er, mein Wort ist Geist. Meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, wer den Geist Gottes nicht hat, kann seine Worte nicht verstehen. Jesus redet damals auf Aramäisch oder Griechisch, wie auch immer, Hebräisch. Aber es gibt eine Dimension dahinter und das ist die geistliche Dimension. Ich habe eine Frage an euch. Was glaubt ihr? Was ist das Wichtige und das Eigentliche? Das Himmlische oder das Irdische? Das Geistliche oder das Gleichnis, Bildhafte? Seid ihr mit mir, dass das Geistliche eigentlich das Eigentliche ist? Ich frage mich immer, warum tun sich Christen damit schwer, wenn man sagt, man vergeistlicht alles? Man könnte nichts Besseres tun als das. Denn darum geht es. Das ist eigentlich, also diese Beschimpfung nehme ich echt gerne an. Für mich ist es ein Kompliment. Weil das ist das Eigentliche, hinter den natürlichen Dingen die geistliche Dimension zu erfassen. Und ganz ehrlich, das ist nicht jedem gegeben. Dann darf ich gerne, also dann ich bilde mir nicht darauf ein, sondern ich denke, oh, ich danke Jesus, dass du es mir offenbarst, dass ich diese Dinge sehen darf. Das, was die anderen anstoßen, alles vergeistlichen. Darum geht's doch. Was sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 2? Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Wenn es um die geistlichen Wahrheiten, muss man geistlich deuten. Was ist der eigentliche Tempel, im Himmel oder auf der Erde? Im Himmel doch und nicht auf der Erde. Jetzt so viel zur Vergeistlichung. Das heißt, das muss unser Anspruch sein. Wir wollen das Geistliche suchen und verstehen. Zweitens, was bedeutet wörtlich? Wir müssen die Bibel buchstäblich nehmen, wörtlich nehmen, nicht alles vergeistlichen. Hast du schon mal gehört sowas? Ja, mein Freund, was heißt wörtlich nehmen? Da müssen wir konsequent sein. Gell? Bedeutet das, wenn Jesus in der Offenbarung beschrieben wird, ein Mann mit weißen Haaren, dass er gealtert ist? dass aus seinen Augen Feuer kommt, dass Jesus seine Augen verändert hat. Dass aus seinem Mund ein Schwert hervorkommt, dass Jesus seine Zunge auf einmal ein Schwert geworden ist. Wer von diesen Brüdern und Schwestern, die auf eine wörtliche Interpretation der Bibel bestehen, würden eingestehen, dass Jesus sich so verändert hat? Oder ich bin das Brot des Lebens. Wer wird sagen, Jesus ist buchstäblich Brot? Man pocht so auf eine wörtliche Auslegung. Aber dann, ja, aber das können wir nicht wörtlich nehmen. Das können wir nicht wörtlich. Ja, wo ist dann die Grenze? Was meinen wir, wenn wir sagen, wir legen die Bibel wörtlich aus? Wir nehmen jedes Wort ernst und schauen es, was das Wort sagt. Und wir gucken an, was dieses Wort ist und welche Funktion es hat, oder? Zum Beispiel, ich nehme ein Wort, ein Imperativ. Wer weiß, was ein Imperativ ist? Sogar ich als Russlandsdeutscher. Eine Befehlsform. Wenn ich dieses Wort lese und ich weiß, dass es in der Sprache, in der Grammatik eine Befehlsform ist, das heißt, was ist der Befehl? Geht nun hin. Richtig? Was mache ich damit? Ich kann nicht sagen, ja, ich nicht. Das ist ein Vorschlag. Da steht eine Aufforderung, ein Befehl. Dann muss ich doch dem gehorsam sein, oder? Dann heißt es, geht hin, indem ihr tauft, lehrt. Das sind Partizipien, wie man etwas macht. Gehend, taufend, lehrend. Ich nehme es wörtlich, dann gucke ich mir an, Jünger machen bedeutet, ich muss gehen, ich muss taufen, ich muss lehren. Alles klar. Ich nehme das Wort und gucke, ich nehme ein Wort, eine Prophetie, ein prophetisches Wort, ein poetisches Wort. Ich nehme ein Gleichnis wie ein Gleichnis, ein Verb wie ein Verb, ein Subjekt wie ein Subjekt, ein Objekt wie ein Objekt. Ich werde dem Wort gerecht. Ich lege die Bibel wörtlich aus, bedeutet nicht, Jesus ist buchstäblich ein Mischbrot oder ein Weizenbrot. Nein, Jesus wäre ein ungesäuertes Brot. Ihr versteht, was ich meine. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang, wir müssen der Gattung der Offenbarung gerecht werden. Was ist damit gemeint? Und die Offenbarung ist durchdrungen mit Bildern. Durchdrungen. Von vorne bis hinten. Und man kann und darf nicht sagen, das muss man buchstäblich und das muss man nicht buchstäblich. Schwierig. Zur Vertiefung von diesem Thema auch könnt ihr nachhören. Jetzt Pause.